Hier ist der Ratiopharm Ulm Podcast mit André Vogt, Chefredakteur des Basketballmagazins 5, Podcaster, kennt sich mit der NBA aus und das ist auch der Grund unserer Zusammenkunft. Hallo André erstmal.
Hallo Marc.
Normalerweise ist der Draft der NBA hier in Deutschland so eine Veranstaltung, die ja vielleicht eher für Nerds oder für NBA-Fans da ist. Für uns Ulmer und Ulmerinnen ist das diesmal was anderes. Es ist ja einer von uns quasi mit dabei. Einer der attraktivsten Spieler im Draft, hat in der letzten Saison noch orange getragen, hat bei Ratiopharm Ulm gespielt. Killian Hayes, seit Juli ist er 19 Jahre alt. Im letzten Jahr bei uns den Dreijahresvertrag unterschrieben. Im März dieses Jahres hat er sich dazu entschieden, am Draft teilzunehmen. Und heute Nacht ist es dann soweit. Es entscheidet sich, wo es für Killian hingeht. Und dazu würde ich gerne und vielleicht auch viele andere gerne mal verstehen, was da genau passiert, André.
Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Es ist ja in den USA ein bisschen anders. Meint ja nicht dieses Vereinssystem mit verschiedenen Ligen und Aufstieg, Abstieg, sondern im Endeffekt, wenn wir jetzt mal bei der NBA sind, das ist halt eine Liga, die hat sich immer mal gegründet, weil ein paar Geschäftsleute gerne mit Basketball Geld verdienen wollten. Und dann haben sie gesagt, okay, dann kriegt jeder von uns eine Mannschaft. Und dann haben sie sich einfach auch selbst Regeln gegeben. So, und in den USA ist ja das Sportsystem halt ein anderes. Man spielt in der Schule seinen Sport, Highschool, später dann ins College. Und dann kommt es halt zu den Profis und die NBA bedient sich dann halt jedes Jahr so an Spielern, jungen Spielern, die aus dem College kommen oder jungen Spieler, die jetzt auch aus Europa kommen, natürlich seit einigen Jahren und kann sich dann diese Spieler auswählen. Aber natürlich, damit es eine gewisse Chancengleichheit gibt, haben sich diese Geschäftsleute damals ein System überlegt, wo man sagen kann, okay, also wir gucken, dass die schlechten Teams immer wieder Chance haben, besser zu werden. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du in einer relativ unattraktiven Stadt deine Mannschaft hattest, meinetwegen Detroit, dann konntest du sicher gehen, okay, wenn wir so ein System haben wie die Draft, wo ich mir jedes Jahr dann, wenn ich schlecht bin, gute Spieler auswählen kann, die sind bei mir, dann gehen die ganzen guten Spieler eben nicht nach Los Angeles oder nach Miami, wo es halt ein bisschen schöner ist oder wo sie vielleicht direkt gewinnen können. Und so hat man sich damals dieses System überlegt und das ist eigentlich, ich glaube, jeder kennt das vielleicht ein bisschen vom Freiplatz, so wenn man so tipptopp, hieß das bei uns hier im Norden, gemacht hat und dann konnte man sich seine Mitspieler ein bisschen auswählen, abwechselnd. Mhm. So ist es da eigentlich auch.
Bei uns Schwaben heißt das Henna-Dabbeler. Ah, okay. Also du meinst, wenn man so einen Fuß nach dem anderen und dann abwechselnd wählt.
Mhm. Genau.
Um es nochmal genau irgendwie so ein bisschen zu umreißen, also dieser Draft findet statt, um einen gewissen Ausgleich herzustellen unter Mannschaften, die du sagst, vielleicht nicht so attraktiv sind. Ich sage jetzt auch mal, vielleicht nicht nur das Ganze dann mit Geld funktioniert. Kann man das so beschreiben?
Genau, also die Geldnummer ist ja komplett raus. Also man guckt eben die 30 Teams, jetzt mal ins Unreine gesprochen oder ganz vereinfacht, wie haben die vergangene Saison gespielt? Es gibt den Meister und dann gibt es vielleicht dann die Teams, die die wenigsten Spiele in der regulären Saison gewonnen haben. Und in die Reihenfolge wird es halt gebracht. Das beste Team mit den meisten Siegen darf als letztes dann wählen in dieser ersten Runde, wo alle 30 Teams sich Spieler auswählen dürfen. Okay. Und das schlechteste Team darf als erstes auswählen. Und dann geht das halt so durch.
Ich frage jetzt nochmal nach. Also es gibt eine Liste von Spielern, die da zur Verfügung stehen. Das sind insgesamt wie viele?
Ach, das ist unterschiedlich.
Ist das festgelegt, oder?
Nö, man kann sich ja anmelden. Also Killian zum Beispiel hat sich ja einfach auch angemeldet. Zum einen, man kann sich anmelden ab einem gewissen Alter und ab einem gewissen Alter, wenn man ein bisschen älter ist, ist man automatisch quasi da mit drin in dem Pool. Und von daher kann man gar nicht so umreißen, wie viele Spieler das in der Regel halt so sind, die dabei sind, sondern das kommt darauf an, wer meldet sich an und wer ist sowieso schon drin, weil er halt ein gewisses Alter erreicht hat. Und dann ist es halt so, wie gesagt, wie auf dem Freiplatz. Ne? Dann kann sich das Team, was als schlechtes war in der Vorsaison, kann sie als erstes einen Spieler aussuchen aus diesem Pool von diesen jungen Spielern und dann geht es halt weiter die Reihe durch bis 30 und dann geht es wieder von vorne los bei 1 mit 31 dann halt und vereinfacht gesagt gibt es dann halt diese beiden Runden, jeweils jedes Team kann sich zwei Spieler ziehen und kann hoffentlich Youngster sich so ins Team holen, die dann schlechte Teams besser machen und dann eben auch der Grundstein sein können, vielleicht für eine neue Mannschaft.
Als Spieler habe ich überhaupt keinen Einfluss darauf, oder? Ich melde mich da und werde dann ausgesucht, also gepickt.
Genau, das ist halt doch ein ziemlich komisches System, glaube ich, auch so für europäische Ohren. Denn das hat schon ein bisschen was von Kommunismus irgendwie, wenn man ehrlich ist. Ne?
Und das in Amerika, das geht ja überhaupt nicht.
Ja, wie es dann immer so ist. Ne? Wenn die Reichen sich Regeln machen, dann ist man ja schon sehr auf Chancengleichheit aus. Und wenn man jetzt also zum Beispiel Killian, wenn der jetzt gewählt wird, dann gibt es auch, je nachdem an welcher Stelle er dann gewählt wird, gibt es dann auch klar, ist klar umrissen, wie viel Geld er bekommen kann, wie sein erster Vertrag aussieht, das ist klar geregelt. Das kann dann nicht frei verhandelt werden, wenn man halt gewählt wird. Und man ist dann eigentlich auch de facto die ersten 4, 5 Jahre an dieses erste Team gebunden. Klar kann das Team einen dann wegschicken, und so traden nennt man das ja in den USA, also eintauschen gegen einen anderen Spieler vielleicht, aber man ist dann erstmal an diese Franchise gebunden. Und es gab schon in der Vergangenheit einige Beispiele, wo Spieler natürlich dann gesagt haben, okay, zu dem Team möchte ich aber eigentlich gerne nicht. Dann versucht man das vielleicht auch vorher schon zu kommunizieren, dem jeweiligen Verein, zum Beispiel, indem man sagt, bei euch zum Probetraining kommen, nee, habe ich eigentlich keine Lust.
Also da wird mit einem großen Zaunpfahl dann versucht, genau, zu winken.
Deswegen haben die Spieler ja auch ihre Agenten, die sowas dann halt versuchen, halt ein bisschen zu steuern. Aber es ist wirklich so in den USA, wenn Kilian jetzt zum Beispiel Nummer 2, wenn die Golden State Warriors gerne Kilian Hayes haben wollen, die wählen den, dann gibt es für ihn erstmal nur diesen einen Verein. Denn mit dieser Draft ist es halt so, dass die Warriors in dem Fall die Rechte jetzt an ihm hätten für die NBA. Er kann natürlich in Europa spielen, er kann irgendwo in der Welt spielen. Nur wenn er in der NBA spielen möchte, dann darf er nur für die Golden State Warriors spielen.
Du hast vorher gesagt, das ist genau geregelt mit den Einkünften. Das heißt also, die Gehälter stehen fest. Verstehe ich das richtig?
Genau, es gab Zeiten, da war das nicht so. Eigentlich in der ganzen NBA-Geschichte. Und dann aber in den 90er Jahren war es so, dass die Gehälter von diesen Rookies, also von den Spielern, die das erste Jahr in der Liga sind, extrem explodiert sind, weil die konnten ihre Gehälter halt frei verhandeln. Und da hat man nochmal gesagt, okay, das ist vielleicht nicht so optimal, wenn die noch nichts geleistet haben, hier mehr verdienen als die Veteranen, die schon 10 Jahre dabei sind und vielleicht bessere Leistungen bringen. Und da hat man irgendwann dann dieses Rookie Salary Cap, nennt man das, eingeführt. Also es gibt wirklich so eine Tabelle, wo drin steht, okay, wenn du Nummer 1 gezogen wirst, kannst du so viel Geld verdienen, Nummer 2 so viel, Nummer 3 so viel. Und das geht dann durch die ganze erste Runde durch. In der zweiten Runde, interessanterweise, können dann die Spieler das frei verhandeln, mehr oder weniger. Aber für die erste Runde, da wo Kilian auch über die Lagentheke geht, da wird klar festgelegt sein, was er in den nächsten paar Jahren verdient.
Die Chancen, dass Kilian gepickt wird von einem Club, sind aus deiner Sicht wie hoch?
Super hoch. Also er wird einer sein, der, man spricht immer von der Lottery. Also die ersten 14 Teams, die wählen dürfen, sind in der Regel die, die halt nicht in den Playoffs mit dabei waren. 16 Teams spielen in den Playoffs. Unter diesen 14 Teams wird ausgelost, wer die ersten 3 Wahlrechte hat. Das ist nochmal so eine Kompliziertheit, damit keiner mit Absicht verlieren kann,
schlecht, weil er denkt, spielt.
Genau. Man kann natürlich sich dann auch damit bessere Voraussetzungen beschaffen für diese Lotterie. Man kriegt dann mehr Lose, sage ich mal, dass man da früher gezogen wird. Aber diese ersten 14, da erwarten man natürlich auch die besten Spieler. Und da ist Kiel dann auf jeden Fall mit dabei. Wo er jetzt genau gezogen wird, das ist eine spannende Frage, weil es gibt mittlerweile natürlich im Internet unglaublich viele Seiten, wo dann versucht wird, das so ein bisschen zu analysieren. Also wo passt denn ein Spieler hin? Manche Seiten schauen die auch, dass sie mit Agenten, mit Managern reden und da halt auch rausfinden, okay, wen will Team A eigentlich ziehen? Und das nennt man dann Mock Draft. Das sind also quasi ja so von diesen jeweiligen Journalisten oder Fans erstellte Listen, wer wohin geht. Und da ist bei Kilian echt eine krasse Amplitude zu sehen. Also es gibt Leute, die sagen, er ist der beste Spieler dieses Jahrgangs, wird er Nummer 1 gezogen. Mhm. Dann gibt es welche, die sagen, nö, so Ende der Lottery, also 12, 13, 14, da kommt er jetzt eher, sehen wir ihn eher. Und es ist halt super, super spannend. Klar, es ist ein Gütesiegel, wenn du als Erster gezogen wirst in deinem Jahrgang. Aber es ist jetzt hier kein Ranking, wer der bessere Basketballer ist, ne? Sondern es geht ja darum, wen will vielleicht, wenn wir es bei den Golden State Warriors bleiben, wollen die noch einen Guard haben, wie Kilian einer ist. Mhm. Oder sagen die, nee, wir brauchen eigentlich eher noch einen Center. So, und dann ziehen sie ihn nicht, obwohl er vielleicht der bessere Spieler ist. Und dann an Nummer 3 kämen dann die Charlotte Hornets, die eigentlich auch keinen Guard so brauchen. Vielleicht sagen die dann auch nicht. Und dann landet er vielleicht in Chicago. Also das ist immer sehr, sehr spannend. Und es ist eben auch immer eine ganz besondere Situation. Das ist der Draftabend in den USA. Normalerweise ist man dann ja in einem Madison Square Garden, haben sie es lange gemacht. Jetzt letztes Jahr mal in Brooklyn in der Halle. Und da natürlich dann zu sehen, dein Name wird aufgerufen, du kannst aufstehen, hingehen zum Liga-Chef, um dem die Hand schütteln und du wirst begrüßt in der NBA. Das ist natürlich was, wo auch viele Spieler natürlich von träumen.
Bevor wir jetzt dann noch darauf schauen, wo er denn wie landen könnte, welche Rolle spielt denn, dass er ja eigentlich für so einen Spieler eine ungewöhnliche Vita hat? Also sein Vater hat ja in Europa Basketball gespielt, hat, ich glaube, ihn sehr beeinflusst, eben nicht an den College zu wechseln oder in Amerika Basketball zu spielen, sondern seine Ausbildung hier in Europa zu bekommen. Dann der Wechsel nach Ulm von Cholet im letzten Jahr. Welche Rolle kann sowas auch spielen für einen NBA-Club, ob er ihn denn haben mag oder nicht?
Ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so wirklich außergewöhnlich. Klar, vor 20 Jahren hätte man gesagt, oh, ein Europäer zu ziehen, auch wenn er natürlich einen amerikanischen Vater hat, ist das so eine gute Idee. Aber klar, nicht erst seit Dirk Nowitzki wissen die Amerikaner auch, okay, Basketball wird auf der ganzen Welt richtig gut gespielt. Und dass die Ausbildung in Europa mittlerweile, für meine Begriffe in vielen Belangen, einfach auch besser und nachhaltiger ist als in den USA, das hat sich natürlich auch bis in die NBA rumgesprochen. Von daher ist es einfach nur Aufwand natürlich, ihn zu sehen. Und man muss natürlich fragen, dieses Jahr ist er so präsent, ne, jetzt durch diese Distanz, die natürlich dann lag bei den Amerikanern, wie es vielleicht im normalen Jahr gewesen wäre, ohne Covid, wo man vielleicht viel mehr noch hätte nach Ulm kommen können. Allerdings lief die Saison ja auch bis Februar, März und da hat man eigentlich genug Zeit gehabt, sich anzuschauen. Also
der ein oder andere war bei uns in der Arena.
Genau.
So wie genau. NBA-Scouts haben wir tatsächlich noch nie, logischerweise noch nie gehabt bei uns.
Ja, und das ist natürlich auch, ne, wie gesagt, mittlerweile, also es ist nicht jedes Team nimmt das sehr ernst, dieses internationale Scouting, aber die es gut machen, die machen sich natürlich auch früh ein Bild und machen sich auch ein Bild über Jahre von einem talentierten Spieler und ich denke, Killian Hayes ist sehr gut durchleuchtet, was er kann und was er nicht kann und deshalb, wie gesagt, ist ja auch kein Unbekannter jetzt, wo die Amerikaner nicht wissen, was sie mit dem machen sollen.
Für den Guard, der ist ja relativ groß, gibt doch vielleicht mal so eine kleine Prognose ab aus deiner Sicht, welcher Club an ihm besonders großes Interesse haben könnte.
Ja, das ist schon angesprochen. Er ist natürlich ein großer Point Guard, der in Ulm recht früh auch viel, viel Verantwortung übernommen hat. Gerade zu Beginn, glaube ich, vergangenen Saison hat er auch so ein paar Problemchen gehabt, weil es eben ein Sprung ist, klar, in der BBL dann Starter zu sein auf Point Guard, was ja auch eine Position ist, wo du auch eine Mannschaft anführen musst. Das ist nicht leicht, aber er hat sich ja dann relativ schnell auch an das Niveau gewöhnt, hat wirklich, ja, fand ich, überragende Leistungen in einigen Bereichen gebracht, also gerade so seine Pässe aus dem Pick-and-Roll, das ist schon wirklich, das ist ein Spiel von einem Veteran, also es ist nicht ein 18-, 19-Jähriger, den man da gesehen hat und er ist groß, das hat ihm auch viel geholfen, glaube ich, über Verteidiger hinwegzuschauen. Der Wurf, ja, ich glaube, da kann man sicherlich noch ein bisschen was dran machen, aber er ist jemand, der auf einem echt, echt großen Weg, auf einem guten Weg ist und, glaube ich, auch viele Sachen mitbringt, die man nicht unbedingt lernen kann. Hat vielleicht ein bisschen wenig mit der rechten Hand gemacht, was wir so ausdrücken wollen. Aber ich glaube doch, dass er das auch sicherlich hinbekommt. Und vor allem ist ja immer so, ich glaube, den Fehler machen auch manchmal viele, die diese ganzen Analysen schreiben. Es geht ja nicht unbedingt darum, wenn wir jetzt bei Kilian bleiben, was er jetzt kann. Das ist ja eigentlich nur ein Zwischenschritt.
Auch, ne?
Genau, es geht darum, wo geht er hin? Wenn er so bleibt, wie er jetzt ist, wird er sicherlich keinen großen Erfolg in der NBA haben. Wird er ein okayer Spieler sein, aber nicht wirklich gut werden. Aber man muss ja in die Zukunft schauen, was passiert in den nächsten 3-4 Jahren. Und da denke ich, wenn er den Dreier im Griff bekommt, körperlich natürlich noch zulegt, das muss in der NBA eben auch. Und dann seinen Wurf halt auf ein Niveau bringt, wo auch dann sein Pick-and-Roll dann wieder, wo ein bisschen Platz ist, dann kann er richtig, richtig gut funktionieren. Und wenn es jetzt darum geht, wer ihn dann nimmt oder pickt, wie die Amerikaner das nennen, das ist ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, er wird überall verortet, an Platz 1, 4, 5 bis 12 bei ESPN, das ist ja so die amerikanische Sportwebsite, Sportsender, der so am renommiertesten ist, die haben ja Nummer 12 bei den Kings. Die Frage ist halt, wer braucht einen Guard? Timberwolves war Nummer 1, kann man sich schon vorstellen, dass er dahin passt, aber da ist er ja nicht wirklich im Gespräch. Golden State hat natürlich mit Stephen Curry und Klay Thompson zwei überragende Guards, zwei zukünftige Hall of Famer. Dann gibt es noch LaMelo Ball. Das ist ja auch ein sehr bekannter Spieler aufgrund von seiner Herkunft. Der ist ja der Bruder von zwei anderen Balls und seinem Vater LaVar Ball, der auch haben vielleicht die Fans mitbekommen, zwischendurch mal in Litauen gespielt hat und dann in Australien. Der wird sicherlich vor ihm gehen. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, da wo ESPN ihn hat, hinten, also hinten im Anführungszeichen Nummer 12 bei den Kings, das passt schon ganz gut. Ich würde New York nicht unbedingt außer Augen lassen, die New York Knicks. Ich glaube, da könnte er hinpassen. Atlanta, die sicherlich auch nochmal einen größeren Guard vielleicht bräuchten, neben ihrem ja, wahnsinnig guten Point Guard, den sie eigentlich momentan haben mit Trae Young. Das sind einige Möglichkeiten und ich bin echt gespannt. Es ist auch eh so eine Draft, das ist eine große Wundertüte, weil man auch viele Transfers und so Tauschen von Picks erwartet und das wird richtig spannend, wenn es dann losgeht morgen Nacht.
Jetzt sind wir ja Schwaben, da lass uns auch noch mal einmal übers Geld reden. Du hast vorhin gesagt, das ist gestaffelt. Wo fängt es denn an und wo hört es auf? Also wenn die jungen Spieler dann in den Club kommen, mit was für einem Gehalt fangen die an? Ich habe überhaupt keine Größenordnung.
Der Erste kriegt dieses Jahr, und das steigt ja auch von Jahr zu Jahr, wenn wir jetzt nur vom allerersten Jahr ausgehen, dann kriegt er so um die 8 Millionen und dann geht es so nach und nach runter, wenn wir jetzt mal so von ausgehen, dass die was die bei ESPN schreiben, ungefähr stimmt, mit Platz 12 oder mit dem 12. Pick, dann sind wir da so bei 3 Millionen, ein bisschen mehr, die er dann verdient im ersten Jahr und dann geht es dann halt weiter. Steigert sich dann im zweiten Jahr auf 3,4 Millionen und 3,5. Nur das ist dann so die Größenordnung.
Was auch interessant ist oder natürlich sehr anders als bei uns hier in Deutschland, wie wir es gewohnt sind, dass die Spielergehälter alle sehr transparent sind in den Profiligen in Amerika. Ne?
Ja, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es in den USA ja diese Gehaltsobergrenze, die Salary Cap gibt und dass die Amerikaner da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen andere Einstellung haben zum Thema Geld, als wir es vielleicht in Deutschland haben. So der Neidfaktor, der hier irgendwie immer ein bisschen mitschwingt, den ich auch verstehen kann, bin ja auch Deutscher, der ist aber in USA dann irgendwie gar nicht so da. Also ne, da wird dann eher noch applaudiert und gesagt, Mensch, also stark, was er sich da erarbeitet hat. Sicherlich auch ich, der ist jetzt ja seit 25 Jahren mit dem Thema beschäftigt, 30 Jahren, ich schlage auch mal im Ohr, wenn man sieht, jetzt, dass zum Beispiel ein James Harden, der Star der Houston Rockets, gerade abgelehnt hat, für 2 Jahre zu verlängern. Diese 2 Jahre hätten ihm 103 Millionen Dollar ausbezahlt.
Ach ja, das ist ja auch ein Taschengeld.
Ja, ich frage mich immer, wie viel Trikots man da verkaufen muss, um das da wieder reinzuholen als Verein. Aber das ist schon Wahnsinn. Aber die Transparenz, wie gesagt, braucht man auch. Denn es gibt ganz klare Regeln. Ne? Wen kann ich noch Vertrag nehmen noch als Mannschaft? Was passt noch unter diese Gehaltsobergrenze? Da gibt es auch Ausnahmen und alle möglichen so Schlupflöcher, aber trotzdem, das wird alles haarklein berechnet. Jeder Dollar wird da Buch geführt, das ja auch ganz anders ist als in Europa. Klar haben wir auch so ein bisschen die Financial Fair Play, aber das ist dann im Vergleich zu dem, was die in den USA machen, dann eher nur so ein Feigenblatt.
Bei The Zone wird es ja live übertragen, der Draft. Wie ist denn das zeitlich? Wie lange dauert das? Wie lange muss ich da wach bleiben? Ist das wie bei den Oscars bis in die frühen Morgenstunden?
Kommt darauf an, wie weit du gucken möchtest. Also ich glaube, wenn man jetzt vor allem schauen möchte...
Ich gucke bis Killian und dann schalte ich ab.
Ich wollte gerade sagen, also wenn es um Killian geht, dann glaube ich, dass man da schon eine Stunde, anderthalb sicherlich mitbringen muss. Weil klar, jedes Team hat ja immer auch Zeit für seine Wahl. Das ist manchmal auch relativ krass und man erfährt das ja meistens dann danach. Man muss ja vorstellen, dass Manager sitzen dann ja in ihrem Konferenzraum mit ihren Scouts, mit dem Besitzer manchmal auch. Und dann ist es ja auch manchmal total heikel. Also stell dir vor, du willst jetzt Killian haben und du bist versichert Nummer 12 bei den Kings, aber Killian geht an 11 weg. Auf einmal stehst du da und musst dann innerhalb von wenigen Minuten umdisponieren. Und klar, die guten Teams haben ihre Listen, so, ne, wen sie dann nehmen, was machen wir in dem Fall? Aber vielleicht kriegst du noch einen Anruf rein, wo einer sagt, hey, dein Wahlrecht, wir würden das gerne nehmen. Dafür kriegst du unser Wahlrecht, was 5 Spots dahinter liegt und kriegst noch einen Spieler. Wollen wir diesen Trade kurz durchführen? Und manchmal wird es dann halt richtig, richtig krass und heikel. Und ist auch gar nicht mal gesagt, wenn Killian jetzt von einem Team gewählt wird, dass er da auch spielt. Also wir haben das letztes Jahr vor allem auch gesehen, da gab es in der Draftnacht noch eine Menge Trades. Da waren stellenweise Spieler, die aufs Podium gegangen sind, kriegen dann ihre Baseballmützen dann mit dem jeweiligen Team und die haben die Baseballmütze gekriegt und als sie quasi runtergegangen sind vom Podium, konnten sie die Mütze schon wieder abgeben und eine andere Mütze nehmen, weil sie getradet worden waren. Also da gibt's die wildesten Sachen. Von daher, sowas lohnt sich schon dann bis Killian zu gucken. Die Spieler geben auch immer noch Interviews dann, gerade so die ersten Lottery-Picks. Mal gucken, was er dann sagt und wenn er danach im Interview immer noch bei der gleichen Mannschaft ist,
die Mütze
dann kann
aufhat.
Man dann ins Bett gehen.
Genau. Wie würdest du denn jetzt, also es klingt natürlich für unsere, ja, für diese europäische Ohren, wir sind ja alle sozialisiert mit breiten Sportverein, du hast deinen eigenen Nachwuchs, daraus entwickelt sich was und im Zweifel spielen dann die Guten in den besseren Mannschaften bis hoch in die Profimannschaft. Wie würdest du diese beiden Systeme gegeneinander abwägen?
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es einfach das ist so ein Mischsystem aus beiden fände ich eigentlich ganz, ganz spannend. Also zum Beispiel so eine Draft finde ich eigentlich mittlerweile nicht mehr so wirklich zeitgemäß. So viel Spaß das macht, sich darüber Gedanken zu machen, welcher Spieler geht wohin und so ein bisschen reinzugucken, Mensch, also ne, was wird denn aus dem? Ich finde es eigentlich relativ unzeitgemäß, dass ein Spieler einfach irgendwo hingehen muss, wo die Mannschaft sagt, du kommst jetzt zu uns. Also muss ich mir mal vorstellen, wenn du jetzt ein wahnsinnig guter BWLer bist und du kommst von der Uni und dann kommt SAP und du sagst, du arbeitest bei uns und du musst sagen, ja, okay, pack jetzt meine Sachen und zieh nach, wo kommen die her, nach Mannheim oder so, ne? Das würde man ja im normalen Leben überhaupt gar nicht zulassen. Also, ne, das ist ja so weit weg von der Realität und dass man da vielleicht eher dann auch sagen könnte, okay, vielleicht gibt es ne, so Gehaltsobergrenzen, aber Spieler können sich ja in ihrem Verein aussuchen, wo sie vielleicht denken, auch in der NBA, da entwickle ich mich am besten weiter, ähnlich wie es ja in Europa auch ist. Das fände ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Gleichzeitig denke ich, dass so eine Gehaltsobergrenze auch dem europäischen Basketball echt gut tun würde, weil so gerade in Richtung Euroleague, wo es in den vergangenen Jahren ja auch so ein gewisses Wettrüsten gab oder auch für die BBL, es wäre natürlich extrem spannend, mal zu sehen, okay, wie arbeiten eigentlich Mannschaften, wenn sie alle ungefähr die gleichen finanziellen Voraussetzungen haben. Aber das ist auch im Endeffekt natürlich nur Wunschdenken. Es ist ein ganz, ganz eigenes System da drüben. Es gibt eine Menge Schmerzensgeld auf allen Seiten dafür, dass man vielleicht dann doch nicht so viele Sachen entscheiden darf in seiner eigenen Karriere oder für sein eigenes Team. Und das ist das, was sich da drüben etabliert hat und verdienen damit eine Menge Geld und sie spielen. Im Endeffekt muss man dann schon sagen, wenn es dann in die Playoffs geht, in den besten Basketball, den man sich so angucken kann auf dieser Welt. Und von daher machen sie da ja wohl trotzdem auch irgendwas richtig.
Spannende Geschichte. Herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Ich schaue jetzt wie viele Ulmer Fans zum ersten Mal auf diesen Draft, auch wenn es diesmal natürlich nicht diese feierliche Stimmung haben wird. Oder was denkst du, wie es von der Stimmung sein wird?
Ich fand es ganz spannend. Die NFL hat ja auch schon so eine virtuelle Draft durchgeführt gehabt. Und da war es eigentlich ganz stimmungsvoll, weil trotz obwohl in den USA Kontaktbeschränkungen gibt es ja da nicht wirklich, aber da saßen natürlich dann so die Familien zusammen in ihren Wohnzimmern, haben das halt geguckt, die haben da hingeschaltet live. Und man konnte dann sehen, so wie die Familien so in ihrem eigenen vier Wänden reagieren. Das fand ich irgendwie auch ganz schön. Und ich meine, die Faszination, man muss sich nur mal vorstellen, wenn jetzt eine BBL-Draft geben würde und es würde irgendwie, keine Ahnung, jedes Jahr würde die U20-Nationalmannschaft verteilt in der BBL und Ulm hätte dann vielleicht den ersten Pick. Das wäre natürlich auch einfach eine wahnsinnig coole Geschichte. Man wüsste, ach krass, wir können jetzt einen der besten jungen Deutschen hier verpflichten an diesem Draft-Tag. Also es hat schon was für sich, weil man natürlich einfach auch damit Hoffnung sich in den Kader immer holt. Und natürlich auch jeder Fan mitdiskutieren kann, auf welchen Spieler, welchen sollen wir denn jetzt holen? Ist der denn besser als der? Also da wird schon eine Menge Content auch mitproduziert.
André Vogt, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir auch viel Spaß und du bist natürlich immer gern gesehener Gast in Ulm, wenn wir wieder mit Fans spielen können.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Bitte.
Bei welchem NBA-Club landet der Ulmer Spieler Killian Hayes? Die Spielerbörse der NBA, der Draft, wird übertragen ab 0:30 Uhr deutscher Zeit auf The Zone. DAZN. The Zone.